Das Phänomen der Musik ist zu dem einzigen Zweck gegeben, eine Ordnung zwischen den Dingen herzustellen und hierbei vor allem eine Ordnung zu setzen zwischen dem Menschen und der Zeit. Igor Strawinski.
Acoustic Clock. Zeit, das ist das Thema von Tobias Krug. Wer ist Tobias Krug? Er ist ein konkret-futuristischer Künstler. Ursprünglich hat er Kunst studiert, Glaskunst. Aber sein eigentliches Thema ist die Zeit.
Im Glas, in Animationen, in Musik. Ich mache aus diesen Zeitpunkten, von einer Geburt zum Beispiel, mache ich Farbmischungen. Farbe ich mein Glas und möchte das zu einem Gefäß dann blasen, persönliche Gläser. Und so habe ich Aufträge gemacht für Leute, die geben ihr Datum und kriegen so ein Glas von mir.
Tobias Krug wollte verstehen, was Zeit ist, was sie bedeutet, woher sie kommt. Das brachte ihn darauf, verstehen zu wollen, was am Himmel abläuft. Er studierte die Ephemeriden, die Tabellen der Planetenpositionen, notierte sich den Lauf der Himmelskörper, ihre Konjunktionen und Oppositionen. Was bedeutet es, wie Mond und Sonne zueinander stehen? Welche Bewegungen zeichnen sich zwischen ihnen ab? Schließlich tat er sich mit einem Musikerfreund, Brian Cranford, zusammen, um diese Bezüge musikalisch umzusetzen.
Wir haben uns festgelegt, die Konjunktion, also wenn sie beieinander sind, das ist unser Grundton. Und wenn sie auseinanderlaufen, bewegen sie sich zur Oktave und wieder runter. Das ist die Idee einfach. Das Auseinanderlaufen, der Ton schwillt an und wenn sie wieder zusammenkommen, dann schwillt er ab. Und dann aus der Astrologie, die haben diese harmonischen Verhältnisse, Quarte, Quinte, Trigon, also 120 Grad, 90 Grad, diese Punkte rausgerechnet, an welchem Tag kommt das zustande. Und dann haben wir das in ein Computerprogramm eingegeben. Wir betrachten das Ganze von der Erde aus gesehen. Braucht man zwei Planeten und die Erde, also drei. Und wenn zwei Planeten in einem Winkel stehen, dann haben die ein Zahlenverhältnis. Und der Pythagoras hat das schon herausgefunden, dass wenn man eine Seite nimmt und sie anspielt, dann ist es die Grundton. Und wenn man sie in der Hälfte halbiert, hat man die Oktave. Das ist wie, wenn wir diese Kreisbewegung und das aufschneidet und zu einer Seite spannt. Wir haben den Kreis als Seite genommen. Wenn ein Planet auf der Hälfte ist, ist es genau die Oktave. Und wenn er im 90-Grad-Winkel ist, dann hat er die Quarte. Und so kommen wir auf unsere Töne. Man kann jetzt zu jedem Winkel seinen Ton suchen oder zu einem Ton den Winkel suchen, weil es ist ein mathematisches Zahlenverhältnis.
Acoustic Clock ist die Vorstellung von einer Uhr mit 7 Zeigern. Jeder Zeiger weist auf eine Position am Himmel, nämlich auf die von Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Merkur, Sonne und Mond. Die Bewegungen werden in den hörbaren Bereich oktaviert und ergeben durch die Überlagerungen von Planetenpaaren eine zeitcharakteristische Melodie. Krug und Cranford bestimmten, dass ein Tag einem Takt der Musik entsprechen sollte. Das erste musikalische Jahr von Acoustic Clock entstand mit 12 BPM, Beats per Minute, wobei jede Minute die Melodie von 12 Tagen wiedergab. Die erste Version.
Das war unsere erste Version. Zum ersten Mal gehört, dann hat man meinen Kommentar, das hört sich aber grausam an. Und dann von Brian, der Weltraum ist halt grausam.
Sie begannen mit schöneren Klängen zu experimentieren, erhöhten die Geschwindigkeit auf 120, später auch auf 480 BPM und wiesen den Planeten irgendwelche oft ausgefallene Instrumente zu. Monochord, Rhodes Piano, Signaltongenerator, Virtual Synthesizer. Und so hört sich dann die Venus an, gespielt auf einer Glasviole. Zeit als Planetenbewegung. Planetenbewegung als Musik. Zeit als Musik.
Wir wollen was abbilden, was ist, nämlich die Planeten. Und man kann einen Zeitraum definieren mit Anfang und Ende. Unser erstes Konzert war anlässlich einer Hochzeit. Wir wussten, wann die sich kennengelernt haben und bis zum Hochzeitstag. Und es waren 8 Jahre, dann haben wir diese 8 Jahre in einem kleinen Konzert für die gespielt.
Seit 10 Jahren experimentiert Tobias Krug mit der Planetenmusik. Er und Cranford haben eine CD produziert, gaben Konzerte, auch mit anderen Musikern. Zur 850-Jahr-Feier der Stadt München spielten sie im Rathaus die vertonte Vergangenheit der Stadt als Musica Siderale und zeigten eine Glasinstallation zum selben Thema. Über ihre Forschung kamen sie auch mit Hartmut Warm in Kontakt und planen nun ein gemeinsames musikalisches Projekt.
Musik der Sterne, ist das neue Musik?
Ja, ist ja eigentlich ganz alte Musik. Das ist genau. Schon eine Mondscheinserenade aufgenommen, ist das jetzt neu oder alt? Der Zeitraum war in der Zukunft, also ist es vielleicht doch neue Musik.
Das Universum ist nicht unbedingt bequem, viel weniger noch die zeitgenössische Musik, sagt Jean-Pierre Lumine.
Thank you.
Hartmut Warm, Privatgelehrter, Ingenieur, Mathematiker und Musiktheoretiker aus Hamburg, befasste sich eingehend mit Keplers Ideen.
Ich habe diese Vorstellung von Kepler vor allem zur Sphärenharmonie mit modernen astronomischen Verfahren und mathematisch-statistischen Methoden untersucht. Das Prinzip ist eigentlich, ob die sogenannten Sphärenharmonien von zufällig-statistischen Verteilungen abweichen. Ich musste also feststellen, dass das nicht der Fall ist, aber dass diese von Kepler postulierte Sphärenharmonie sehr wohl in anderen Parametern im Planetensystem zu finden ist. Das Wichtige ist vielleicht noch, dass bei diesen Berechnungen, die ich durchgeführt habe, die kleine Halbachse der Ellipsenbahn der Planeten die wichtigste Rolle spielt. Und all diese Versuche gehen von der großen Halbachse, das heißt den mittleren Abständen der Planetenbahn aus. Und wenn man die kleinen Halbachsen betrachtet, dann kommt man zu ganz anderen Ergebnissen und zu statistisch hochsignifikanten und sehr verblüffenden Ergebnissen im Sinne dieser Sphärenharmonie Keplers.
Der Fehler lag nicht in der Idee, sondern in der Methodik. Warm setzte die extremen Geschwindigkeiten auf der kleinen Halbachse, also dem sonnennächsten Punkt, zu denjenigen im sonnenfernsten Punkt in Beziehung und fand plötzlich jene hochsignifikanten Übereinstimmungen zu musikalischen Intervallen, die Kepler so gerne gefunden hätte. Die Wahrscheinlichkeit, sagt Warm, die sich daraus für den Zusammenhang zwischen harmonisch-musikalischen Zahlenverhältnissen und Planetengeschwindigkeiten ergeben, beträgt mindestens 99,9%. Zum ersten Mal erfuhr die Idee der Sphärenharmonie eine naturwissenschaftliche Bestätigung. Angenommen, man stellt sich an einen bestimmten Punkt in einem Raum und markiert ihn. Dann geht man woanders hin, markiert auch diesen zweiten und dann einen dritten Punkt. Angenommen, man zieht Verbindungslinien zwischen diesen Punkten, dann erhält man ein geometrisches Gebilde, das die Bewegungen in diesem Raum illustriert. Zeit wird zu Bild, Bewegung zu Muster.
Das kann man auch mit den Planeten machen. Markiert man die jeweiligen Mittelpunkte der Verbindungslinien zwischen ihnen, sowie die sonnennächsten und sonnenfernsten Punkte ihrer Umlaufbahnen, in der Fachsprache Perihel und Aphel genannt, und verbindet sie miteinander, entsteht eine geometrische Figur. Markiert man die jeweiligen Koordinaten über einen längeren Zeitraum, erhält man das Muster der Planetenbewegungen.
Das hat Hartmut Warm getan. Mit modernsten Geräten und Methoden erstellte er eine Simulation der Planetenbewegungen über Jahrtausende und zeichnete die so entstandenen Figuren auf. Das Ergebnis war verblüffend. Die Bewegungen von Venus und Erde, in der Simulation fast 16.000 Jahre lang beobachtet, ergab ein fast perfektes Pentagramm, einen fünfzackigen Stern. Das Pentagramm war von alters her die Symbolzahl des Menschen. Zudem hielten die Babylonier die Zahl 5 für diejenige, die die Beziehung zwischen Erde und Venus charakterisiert. Bedenkt man, dass Venus die römische Liebesgöttin war, könnte man daraus schöne Spekulationen für das Verhältnis der beiden Planeten zusammenreimen.
Hartmut Warm zog noch einen dritten Planeten hinzu, nämlich Pluto. Und nun ergab die Dreierbeziehung die Figur einer sechszähligen Blüte. Ein Sechsstern, das Hexagramm. Die Bahnen der drei massivsten Planeten Jupiter, Saturn und Neptun zeichneten zwei Sechssterne, die, so Warm, zusammengefügt den geometrischen Ausdruck der Vollkommenheit hervorbrachte. Einen Zwölfstern.
So auf diese Weise ist dieser Harmoniegedanke auch in die Wirklichkeit getreten. Es wird in diesen Figuren abgebildet, wie sich die Bewegungen der Planeten über mehrere Jahrtausende darstellen.
Dabei hatte es Johannes Kepler damals auch nicht wesentlich anders gemeint. Kepler war der himmlischen Musik auf der Spur. Er wollte eine möglichst genaue Übereinstimmung zwischen musikalischen Intervallen und planetarischen Verhältnissen finden. Grundsätzlich bekannte er sich zum pythagoreischen Gedanken, versuchte ihn aber in das heliozentrische Weltbild zu überführen. In seinem Werk Harmonices Mundi formulierte er die Idee der Sphärenharmonie neu und setzte dabei die von ihm entdeckten harmonischen Zahlenbeziehungen am Sternenhimmel mit der Entstehung des mehrstimmigen Gesangs in Verbindung.
Wie sich der einfache oder einstimmige Gesang, den man Choralgesang nennt und der allein den Alten bekannt war, zum mehrstimmigen sogenannten figurierten Gesang verhält, der eine Erfindung der letzten Jahrhunderte ist, so verhalten sich auch die Harmonien, die die einzelnen Planeten bilden, zu den Harmonien der Planetenpaare.
Die Himmelsbewegungen, sagte Kepler, seien nichts anderes als fortwährende, mehrstimmige Musik. So gelangte er zu der Überzeugung, dass die Zahl der harmonischen Teilungen einer Saite nur 7 und nicht mehr sein könne und begründete das Postulat der 7 Urharmonien. Im Gegensatz zu Pythagoras war er allerdings überzeugt, dass das harmonische Zusammenwirken der Planeten keine hörbaren Töne erzeuge. Keplers Berechnungen basierten nicht auf den Abständen der Planeten zur Sonne, sondern auf deren extremen Winkelgeschwindigkeiten. Da sie sich auf Ellipsenbahnen bewegen, ist ihre Bewegung nicht konstant, sondern je nach Entfernung vom Zentrum mal schneller, mal langsamer. So bezog sich Kepler also auf
die von der Sonne aus gesehenen Winkel, welche die Planeten in gleichen Zeiteinheiten zurücklegen.
Aber Kepler war schon bald out. Seine Theorien standen späteren wissenschaftlichen Überprüfungen nicht stand. Die meisten seiner Postulate wurden bald als schöne Träumerei abgetan. Vielen Astronomen galt er schlichtweg als spinös. Bis Hartmut Warm plötzlich etwas entdeckte.